30 minutes left.
Herzlich willkommen zu 30 Minutes Left Nummer 340, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Höris, wir trinken heute 28 Black Blood Orange.
Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Schmeckt nach Seife.
Schmeckt ein bisschen sauer, also Seife schmecke ich da jetzt nicht raus, aber irgendwie so Baumharz, würde ich sagen. Manchmal habe ich das bei solchen irgendwelchen Aromen, dass ich mir denke, das schmeckt nach Baumharz.
Wann hast du denn
Baumharz gegessen?
Wollte ich gerade fragen. Er schmeckt auch nach Blutorange. Also man kann es schon trinken, aber ich würde es nicht jedem empfehlen, glaube ich.
Du sagst, es schmeckt nach Seife.
Ja.
Kannst du Koriander essen?
Ich habe jetzt keinen da.
Nein, es gibt ja Leute, die sagen, dass Koriander nach Seife schmeckt. Und ja. Also ich habe das nicht. Ich kann Koriander wunderbar essen, aber einige Leute sagen, sie können es halt nicht essen, weil es nach Seife schmeckt. Und wenn es bei dir auch so ist, dann sind das vielleicht die gleichen Geschmacksrezeptoren, die da greifen.
Das könnte sein. Das könnte sein.
Also, Biologe oder?
Weiß ich nicht. Also ich habe schon lange kein Koriander mehr gegessen, weil ich auch nicht sonderlich scharf drauf bin. Finde aber, glaube ich, dass es auch ein bisschen nach Seife schmeckt.
Okay. Ja.
Vielleicht ist da einfach der gleiche Quatsch drin wie in diesem Getränk.
Genau, vielleicht ist in Koriander auch Koffein drin und Zucker und Kohlensäure. Nein.
Inosit ist hier zum Beispiel drin, das habe ich noch nie gehört.
Ja, keine Ahnung. Ich möchte mich einmal bedanken für die ganzen netten Glückwünsche, die auf verschiedenen Wegen, entweder öffentlich oder auch teilweise nicht öffentlich, zu mir gekommen sind. Also für unseren Mitbewohner. Wird jetzt doch eine Mitbewohnerin wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Sehr schön, das macht die Namenssuche einfacher.
Ja, einen Namen haben wir tatsächlich sogar schon. Oh. Also, kann sich natürlich noch ändern, ist ja noch ein bisschen hin, ne? Deswegen verrät man den ja, glaube ich, auch nicht.
Ja, nee, vor allen Dingen, ich würde den nicht verraten, weil sonst alle Leute sagen, was? Du willst dein Kind Henriette Sibylle nennen? Das ist ja voll blöde, dann wird sie ja Hänsel abgekürzt.
Nee. Woher weißt du das? Nee, wir haben uns, also das Problem ist, dass wir halt einen Namen haben wollten, der sowohl im Deutschen als auch im Koreanischen funktioniert. Mhm. Und wir haben schon seit ein paar Wochen so eine Liste, wo wir dann halt männliche und weibliche Namen reingeschrieben haben. Irgendwie haben die alle uns nicht uns beiden immer gefallen. Mhm. Und dann meinte meine Frau irgendwann so, ja, ich schreibe jetzt erstmal irgendwelche koreanischen Namen rein. Oder ich sage jetzt irgendwelche koreanischen Namen. Und dann hat sie einen gesagt und ich so, ja, den gibt's auch im Deutschen. Der ist auch ein ganz schöner Name. Und wir haben jetzt auch niemanden im engeren Freundeskreis mit dem Namen. Mhm. Was ja eigentlich auch immer, also finde ich schon sehr wichtig, dass ich jetzt nicht jemanden Arne nenne oder Angela.
Ja.
Weil das kann zu Verwirrung führen. Aber naja, auf jeden Fall haben wir da einen Namen schon ausgesucht, der uns beiden sehr gut gefällt und wo wir halt auch beide gesagt haben, von Anfang an, als der Name fiel, ja, der ist gut.
Gibt es das im Koreanischen auch mit den Doppelnamen? Das haben wir ja im Deutschen sehr häufig. Also meine zwei Kinder haben beide Doppelnamen, weil das einfach geht und weil ich das praktisch finde.
Nee, also das überlegen wir noch, ob wir das machen, aber im Koreanischen eigentlich nicht. Also der koreanische Name ist normalerweise dreisilbrig, wobei die erste Silbe, das, was wir als Nachnamen haben, das ist der Familienname.
Du sagtest gerade dreisilbrig, das war sehr schön.
Silbig. Silbig, Entschuldigung. Und die anderen beiden Silben sind halt dann der Name, der Vorname. Also wo die hinten. Der ist ja hinten. Das sind ja die letzten beiden Silben. Ne? Naja, auf jeden Fall sind die immer zweisilbrig. Silbrig. Ich hab zu viel hier Seife getrunken.
Ja, sehr gut.
Und genau, und das lassen wir erstmal so wahrscheinlich.
Ja, wunderbar, finde ich gut. Namen finde ich auch immer schwer. Es gibt praktisch keinen männlichen Vornamen, den ich mag. Von daher war ich auch sehr froh, dass ich zwei Mädchen bekommen habe, weil für die Namen finden einfacher war. Meine Tochter hat mich hat mich heute Morgen gefragt, wie wir denn zu ihren Namen gekommen sind. Und dann habe ich ihr gesagt, habe ich ihr erstmal erklärt, was ein Kriterium ist. Und dann habe ich ihr gesagt, wie das passiert ist, dass wir ihren Namen so entwickelt hatten. Also wir wollten zum Beispiel, dass der mit dem Nachnamen zusammen gut klingt, dass er selten ist, dass der nicht abgekürzt wird. Also Henriette Sibylle hätten wir unser Kind eben nicht genannt, sondern dann eben gleich Hensi.
Ja.
So, haben wir natürlich nicht. Aber hätten wir so. Und wir waren uns auch relativ einig, dass wir die Namen geheim halten. Lange Zeit, solange es eben geht.
Viele Leute halten ja auch das Geschlecht geheim. Aber das haben wir jetzt nicht.
Ja, ich halte das Geschlecht meiner Töchter auch geheim. ja. Ansonsten habe ich in diese Corona-Warn-App vorgestern sehr spannend reingeguckt, weil nämlich das genau 14 Tage her war, dass ich jemanden getroffen habe. Und soweit ich weiß, macht diese Corona-Warn-App nach 14 Tagen die Meldung wieder weg. Die rote Meldung, die ich hatte, hatte ich ja von erzählt letzte Woche. Und da ist aber dann nichts passiert vorgestern. Und dann habe ich bis gestern warten müssen, damit diese rote Meldung verschwindet, obwohl es dann schon 15 Tage her war. Was aber mit der Zählweise auch für die Impfung zusammenpasst, weil man ist ja auch erst geimpft, 15 Tage, nachdem man vollständig geimpft worden ist. Und nicht 14, wie eigentlich angekündigt. Also nehmen wir an, du lässt dich Mittwoch impfen. Dann bist du nicht Mittwoch fertig geimpft, zwei Wochen später, sondern erst Donnerstag.
Und genau, weil das sind ja auch erst, der Mittwoch muss ja auch erst rum sein.
Genau, der muss natürlich auch, weil das die Impfung hält sich natürlich an Daten, ist logisch. Nicht an tatsächliche Zeit. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist diese Meldung dann tatsächlich nach einiger Zeit wieder verschwunden. Jetzt habe ich gerade gelesen, das ist ganz spannend, dass die Corona-Warn-App empfohlen wird, auszuschalten, wenn man ein Testzentrum besucht, weil da potenziell einfach so viele Leute sind, die du sehr kurz triffst und die eben Corona haben. Und deswegen sollst du die dann ausmachen. Und
ja, oder wenn du halt gerne einen kostenlosen PCR-Test haben möchtest, dann ist es vielleicht ganz gut, den dann anzumachen und sich vor ein Testzentrum zu stellen. Ja. Für eine halbe Stunde und da einfach mal ein bisschen einzusammeln.
Ja, ist richtig. Und da habe ich mich gefragt, ob die App nicht falsch funktioniert, wenn empfohlen wird, sie auszumachen. Also ich weiß auch von Leuten, die wohnen irgendwie in der Nähe von einem Testzentrum und haben halt nur rote Meldungen. Das ist halt genauso blöde. Die App müsste doch irgendwie wissen, dass es nicht sinnvoll ist, dann eine Meldung rauszuhauen.
Ja, aber dann hast du natürlich, also dazu müsste die App wissen,
dass es ein Testzentrum
wo Testzentren sind, genau.
Und wo du
bist. Und die App müsste wissen, wo du bist. Und dann will die App Location-Informationen haben, die sie, tut mir leid, bei Android haben möchte, weil bei Android die Location-Informationen und die Bluetooth zusammengebündelt in den Freigabefunktionen für Apps sind. Bei iOS ist das unterschiedlich. Also bei iOS braucht die App keine Location-Informationen, sondern nur Bluetooth-Informationen.
Okay.
Und wenn du dann eine App hast, die dann Location-Informationen hast, die dann auch noch von der Regierung finanziert wird, dann haben wieder Leute Angst davor und dann wollen sie die nicht benutzen und deswegen macht die das wahrscheinlich nicht. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist.
Ja.
Und so häufig wie jetzt hier inzwischen ja Testzentren aus den Löchern wieder sprießen, in irgendwelchen Zelten und Containern, ist es, glaube ich, auch sehr unübersichtlich oder sehr schwer, da eine Datenbank zu pflegen, wo überall Testzentren gerade sind und aktiv sind. Und dann sind die auch nicht den ganzen Tag an, sondern nachts sind die halt nicht da, aber du kannst dich ja trotzdem da nachts infizieren, wenn du jemanden triffst. Da ist es wahrscheinlich besser, nochmal einen PCR-Test mehr zu bezahlen, als das Risiko einzugehen, da eine rote Warn-App zu verpassen.
Ja, genau. Ein Punkt vielleicht noch dazu. Ich hatte nämlich tatsächlich einen Spieleabend geplant am Freitag. Den haben wir dann auch gemacht. Aber zwei Leute sind nicht gekommen, weil die eine nämlich in der Kita arbeitet und der andere auch bei seiner Arbeit irgendwie eine rote Meldung gekriegt hat. Und sie dann, also die haben jetzt wahrscheinlich beide nichts, aber wussten es halt nicht so genau. Und das ist halt schon echt blöde, dass die arbeiten dürfen, aber ihre Freizeit einschränken müssen. So. Also hätten sie halt nicht machen müssen, aber es ist einfach vernünftig, niemanden zu treffen.
Ja.
Und deswegen haben sie das nicht gemacht und sind halt nicht gekommen. Und das war einfach blöde so. Also es fühlt sich halt total blöd an, wenn man privat Abstriche machen muss und arbeitstechnisch halt volle dort nicht.
Ja, dass Leute halt, die geimpft und geboostert sind, von der Quarantäne ausgenommen sind, das ist halt auch eigentlich falsch.
Ja.
Also gerade mit der Omikron-Variante, die ja, also ich will nicht sagen, dass die Impfung keine Wirkung hat, aber die hat halt keine schützende Wirkung vor einer Infektion mehr offensichtlich oder jedenfalls keine so starke mehr. Ich sehe das ja auch bei mir, sehr viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die geimpft und geboostert sind, haben dann halt, sind dann PCR-positiv für Covid und haben Omikron. Aber die müssen halt nicht ins Krankenhaus. Das ist ja der Vorteil bei einer Impfung. Die hilft halt, dass du da ganz gut locker rauskommst. Jedenfalls, was die akuten Symptome und sowas angeht, was die Langzeitwirkungen angeht, also Langzeitschäden der Krankheit, da werden wir sicherlich noch ein paar Jahre warten müssen, bis man das wirklich sieht, also Long-Covid. Aber ja, also eigentlich müssten alle Leute, die halt positiv getestet werden oder auch Kontaktpersonen sind, müssten halt in Quarantäne, auch wenn sie halt geimpft oder geboostert sind. Aber das ist halt zurzeit nicht so. Und das macht es jetzt, also für mich ist das relativ egal, weil ob ich in Quarantäne bin, hier oben in meinem Raum, oder ob ich von hier aus arbeite in meinem Homeoffice, das ist eigentlich das Gleiche. Ne?
Ja.
Aber für Leute, die halt öffentlich mit Publikumsverkehr arbeiten oder muss ja noch nicht mal Publikumsverkehr sein, aber irgendwie draußen oder in keine Ahnung, in der Lagerhalle und dann mit Kollegen zusammen sind, das ist halt auch, geht halt nicht, wenn du eigentlich die Wahrscheinlichkeit hast, dass du dich infiziert hast.
Ja, ist richtig.
Ja. Es gibt ja noch eine andere App, die versprochen wurde, dass die gegen Corona hilft und die, nicht gegen Corona selber, aber die Nachverfolgung und damit auch das Eindämmen der Pandemie ein bisschen erleichtert, und die macht dann immer ganz viel Piep-Piep, und dann kann man auf ein Fanta 4-Konzert gehen mit 5000 Leuten.
Ach, die Loser-App, ne?
Genau, die Luca-App. Die ist ja jetzt auch ungefähr ein Jahr alt, das heißt, die ganzen Verträge, die die Bundesländer mit diesem Luca-App-Anbieter gemacht haben, die laufen jetzt aus oder müssen verlängert werden. Und es ist ganz interessant, weil irgendwie, also ich habe jetzt von Bremen und von Schleswig-Holstein gehört, die verlängern die Verträge nicht, weil es ist halt nicht so wirklich wirksam. In Bremen, also die ganzen eigenen Länder, die ganzen Länder mussten halt für diese Lizenz, für diese Luca-App bezahlen, damit deren Gesundheitsämter an das Luca-System angeschlossen werden. Bremen hat dafür 220.000 bezahlt, was natürlich für ein Bundesland relativ wenig ist, aber Bremen als Stadtstaat ist halt auch nicht so groß und hat nicht so viele Gesundheitsämter wie Niedersachsen. Aber diese 220.000 Euro haben halt nur bei 10 Fällen geholfen, die Nachverfolgung zu ermöglichen.
Mhm.
Also haben für jeden Fall 22.000 Euro bezahlt quasi. Und das lohnt halt den Aufwand nicht. Da können sie halt besser mit Zetteln oder mit ihrer Bremen-eigenen App. In Bremen gibt es die Gast Bremen-App, mit der die ähnlich wie Luca, oder halt mit der Corona-Warn-App Nachverfolgung machen und Warnungen ausfahren. Also das ist ja gerade das Schöne, dass bei der Corona-Warn-App die ganzen Daten nicht zentral auf einem Server gespeichert werden,
ja.
Wo man dann auch in einigen Bundesländern ja sogar die Polizei sich Zugriff drauf beschafft, um dann, weil jemand gestürzt ist, herauszufinden, wer zu der gleichen Zeit in einem Restaurant war.
Nein,
was doch, ja nicht Sinn und Zweck von dieser Datensammlung ist. Also wo Daten erhoben werden, da gibt es dann natürlich auch Begierden von Sicherheitsbehörden, auf die zuzugreifen, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall, die Corona-Warn-App speichert das ja nur auf deinem eigenen Telefon, und du kriegst dann immer nachts oder alle paar Stunden ein Bunch von Leuten zugeschickt oder nicht, sind ja auch nicht mal Leute, sind einfach irgendwelche Codes, und die mit einer positiven PCR-Test bestätigt wurden, dass sie die Leute, die diese Codes mit sich herumgeschleppt haben halt Corona. Und dann kriegst du halt deine eigene Warnung und musst halt selber selbstständig rausfinden, was du dann machst. Also selbstständig dann dir einen Test besorgen. Und das ist halt eigentlich besser als dieses Hinterher-Telefonieren von den Gesundheitsämtern hinter Leuten, wo sie dann noch nicht mal wissen, ob Donald Duck tatsächlich jetzt auf der Reeperbahn in der Kneipe war oder ob da einfach nur irgendjemand irgendwas auf den Zettel gekritzelt hat.
Ja, in der Tat. Ja, also von daher sehr gut, dass die abgeschafft wird. Ich finde sowieso, es sollte alles über diese Corona-Warn-App gemacht werden, weil das einfach eine App ist. Und die kann ja, also die kann ja, die hat ja die Luca-Funktion inzwischen auch komplett übernommen. Also spricht eigentlich nichts gegen.
Genau, ja, ein bisschen anders. Das Problem ist ja wohl offensichtlich, dass die Gesetze nicht dem entsprechen, was in der Corona-Warn-App eingetragen ist. Die Gesetze, die Landesgesetze der Nachverfolgung sagen, dass jeder Restaurant, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war am Anfang auf jeden Fall so, dass die ganzen Restaurant- und Barbetreiber wissen müssen, wer bei denen zu Gast war. Und das weißt du halt mit der Corona-Warn-App nicht. Weil das Ganze ist halt anonym und nur die Leute, die halt so Gast waren, wissen dann, wer doch in der Nähe war. Und diese Luca-App, die ermöglicht das halt, dass der Betreiber von einem Restaurant weiß oder wissen kann, wer bei ihm war. Und
ja, okay. Aber für mich also, ist die Funktionalität ja gleich. Ich gehe genau, irgendwo hin und scanne einen Code. So.
Richtig. Die UI ist sehr ähnlich. Die dahinterliegenden Daten komplett anders. Aber eigentlich von der Corona-Warn besser, weil anonym und keiner muss halt irgendwelche Daten sammeln.
Ja. Angela hat es auch tatsächlich die ganze Zeit geschafft, ohne Luca-App durchzukommen, ne? Weil ja, du kannst auch überall also einfach so einen Zettel ausfüllen stattdessen. Mir war das irgendwann zu blöde und ich dachte, die Luca-App passiert sowieso nichts mit den Daten, außer dass die irgendwo mal in geleakten Listen auftauchen. Kannst du auch machen, aber
ja.
Ich bin jetzt auch nicht traurig, dass das nicht weiter finanziert wird.
Ja, also ich nehme halt auch mal die Corona-Warn-App und fülle halt so einen Zettel aus. Habe ich auch kein Problem damit.
Ja.
Aber ich gehe halt tatsächlich auch nirgendwo hin. Also ich war irgendwie jetzt in letzter Zeit zweimal bei Five Guys, wo ich was ausfüllen musste, aber das war es halt auch.
Ja.
Wo ich auch was ausfüllen musste, nee, muss ich tatsächlich gar nicht. Mein Auto, wir haben ja so ein Elektroauto, ein Hyundai Kona Electric von 2019. Mhm. 19? Ja. Den haben wir geholt, weil wir dann ja hier auf das Land, ist es ja nicht, ist eine Kleinstadt, gezogen sind. Und die Möglichkeiten, sich hier fortzubewegen. Wir haben zwar eine S-Bahn nach Hamburg, aber gerade so in Corona möchte man die auch nicht betreten, also ich jedenfalls nicht. Mhm. Ja, es ist halt schon praktisch, häufig hier in so ein bisschen ländlicherer Gegend ein Auto zu haben. Und da haben wir das Problem gehabt, meine Frau fährt damit immer zur Arbeit nach Altona freitags und jetzt ist gestern der Wagen nicht angesprungen. Also ich wollte ihr also den rausfahren.
Wie so ein
nee. Ich habe die Garage aufgemacht, habe auf den Türöffner gedrückt und es war tot. Nix. Gar nichts. Bin hingegangen, habe auf die Tür, da ist auch so ein Knopf drauf gedrückt. Nix. Ging nicht auf. Konnte man zum Glück also einen kleinen Schlüssel aus diesem Schlüssel-Nupsi, konnte man noch so einen kleinen Nupsi rausziehen, mit dem, also den eigentlichen Schlüssel. Mit dem kann man dann mechanisch die Tür entriegeln. Und dann habe ich drinnen auf den Startknopf gedrückt, nix, und war halt komplett tot. Und dann musste der ADAC kommen, weil die Starterbatterie leer war. Und zwar, da ist ja eine, also wie bei fast jedem Auto, nehme ich mal an, eine so eine 12-Volt-Batterie drin vorne. In dem, was bei dem, ja, beim Kona auch tatsächlich noch so ein Motorraum ist. Und der musste dann überbrückt werden und von außen mit Spannung versorgt werden und dann ging der Wagen auch ohne Probleme an. Was natürlich total bekloppt ist, weil der hat ja nicht nur die 12-Volt-Batterie, sondern der hat auch noch eine 330-Volt-Batterie, die voll war, oder 327-Volt-Batterie und er hat auch einen DC-DC-Wandler drin, also er kann diese 330 Volt auch auf 12 Volt runter transformieren und hätte damit auch theoretisch alles betreiben können, aber macht er halt nicht. Wir haben den Wagen dann einfach ein bisschen angelassen. Der hat ja keinen Motor, der dann läuft, ja, sondern einfach
Quatsch, ey.
Das System ist halt an, ne? Alles leuchtet. Und währenddessen lädt er halt auch dann die 12-Volt-Batterie von der 330-Volt-Batterie. Also das ist, der hat dann auch keine Lichtmaschine, die er dann betreiben muss, sondern der lädt die halt einfach ohne mechanische Teile aus der dicken Batterie. Und dass er das nicht einfach automatisch macht, wenn er merkt, ah, hier 12-Volt-Batterie fällt runter. Ich lade einfach mal nach mit ein bisschen was, weil ist ja besser, du kannst 10 Kilometer weniger fahren, als statt du kannst gar nicht fahren.
Das ist doch völliger Quatsch. Wieso macht denn der Wagen das so?
Ja, keine Ahnung. Erstmal so in der Panik, wusste ich ja nicht, wen ich anrufen muss. Habe ich erstmal beim Hyundai-Händler angerufen. Und der meinte, ja, gucken Sie mal, ob links neben dem Lenkrad ein Knopf mit einer Batterie ist. Und hat mein Wagen nicht, aber wahrscheinlich haben das jetzt diese neueren Modelle. Mit der kannst du offensichtlich die 12-Volt-Batterie kurz, also kannst du quasi dir selber Starthilfe geben mit der Großvoltbatterie, also mit der Hochvoltbatterie auf die Niederspannungsbatterie. Aber hat der Wagen halt auch nicht. Und da musste tatsächlich dann der ADAC-Mann herkommen und das machen. Ich habe jetzt überlegt, ich werde mir vielleicht mal so ein kleines. Der ADAC-Mann meinte auch, ja, kaufen Sie sich ruhig so einen portablen Notstarter. Das kann auch der allerkleinste sein. Weil bei Ihrem Auto brauchen Sie ja auch keinen Strom. Das ist ja nicht, dass du dann einen Anlasser anmachen musst, ja, dass der einen Ritzel bewegen muss, dass da richtig mechanisch was gearbeitet werden muss. Nee, es sind einfach nur so
einmal der Computer. So einen neuen Voltblock dran bauen.
Ja, der 12 Volt. Der Bordcomputer muss einmal angemacht werden und von da aus geht dann alles über die große Batterie. Und
so ein Quatsch.
Hat er auch den Wagen nochmal ausgemacht und zugemacht, ne, genau in dem Zustand, wie er war. Und so gedacht, ja, haben bestimmt Leselicht angelassen. Und die hat dann die 12-Volt-Batterie leer gemacht. Nee, aber da war halt nichts an. Und ich weiß jetzt auch nicht, woran das jetzt gelegen war, dass die 12-Volt-Batterie einfach leer war. Aber naja, dadurch, dass das alles, dass das ja ein Neuwagen ist, war, also jetzt nicht mehr, weil ich bin ja rumgefahren damit, aber als Neuwagen zugelegt wurde, haben wir eine Mobilitätsgarantie. Das heißt, der ADAC, den musste ich noch nicht mal bezahlen. Auch wenn ich Mitglied wäre im ADAC, hätte ich es auch nicht machen müssen, bin ich aber nicht. Mhm. Hab einen neuen Wagen, da brauche ich kein Mitglied sein. Ja, war ganz praktisch. Und dann, der Typ hat eine Stunde gebraucht, bis er bei uns war. Und dann war nach 3 Minuten lief der Wagen wieder. Und dann hat er den noch mal eben 10 Minuten an seinem Akku gelassen, um die Batterie wieder ein bisschen aufzuladen. Und dann war halt auch wieder gut. Ne? Also es war jetzt nicht viel Arbeit für ihn, aber musste halt gemacht werden.
Ich verstehe nicht, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Das erscheint mir ein technisch völliger Bug zu sein.
Ja, also ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Wagen halt nicht als Elektrowagen geplant wurde, sondern den Wagen, den Hyundai Kona, gibt es als Elektrik, den gibt es als Hybrid und den gibt es auch als Verbrenner. Und das merkt man an einigen Stellen schon, dass da Kompromisse gemacht wurden, wo du bei einem Elektroauto denkst, die brauchst du doch gar nicht.
Was denn noch?
Also zum Beispiel ist es, vorne ist halt irgendwie was drin, was aussieht wie ein Motor. Ist wahrscheinlich sogar, vielleicht ist es sogar ein Elektromotor, ich weiß es nicht. Aber bei einem normalen Elektroauto würdest du ja kleinere Motoren in die Nähe der Räder bringen. Mhm. Und hättest halt vorne dann noch weiteren Stauraum drin. Also das macht ja Tesla zum Beispiel so.
Ja.
Wenn du richtig High Engineering machen möchtest, dann kannst du sogar die Räder zu Motoren machen. Also theoretisch könntest du ja, die Räder könnten ja Motoren sein.
Ja,
also
ist richtig. Ja.
Du müsstest ja nur eine Spule, also Spulen haben und einen Metallkern und dann könntest du da die Räder komplett drehen, ohne dass du da externe Motoren hast.
Ja.
Ja, das ist halt bei diesem Wagen nicht so. Der Wagen ist halt ein Wagen, der ist halt konzeptionell so gebaut, dass man den als in verschiedenen Varianten verkaufen kann.
Kannst du da jetzt auch den Elektromotor ausbauen und so einen Verbrenner einbauen und dann fährt der auch?
Nee, weil ich ja auch keinen Tank habe. Unten drunter ist eine große Batterie. Ich weiß nicht, was bei einem normalen, da müsste ja normale Kardanwelle und sowas liegen, wenn der Heckantrieb hätte. Keine Ahnung, was da ist. Andere Sachen sind natürlich jetzt nicht eingebaut, die also ich habe zum Beispiel auch keine Tankklappe hinten, sondern ich habe vorne halt so einen Ladestecker. Ich habe keinen Lufteinlass für den Kühler, ja, okay, weil ich brauche keinen Kühler. Ich habe kein Ölreservoir, weil mein Motor braucht kein Öl.
Ja.
Also es gibt viele Sachen, die der Wagen natürlich dann nicht hat, die gerade Kosten verursachen bei einem Verbrenner. Also ich werde diesen Wagen ja sowieso bald wieder abgeben, aber in diesem Wagen wird nie ein Ölwechsel gemacht werden müssen. Einfach, weil er kein Öl hat. Und man hat auch keinen Ölwechsel.
Logisch, ja, klar.
Und solche Sachen, die ganzen Teile fehlen natürlich dann auch.
Ja. Das heißt auch bei so, ich meine, es drehen und bewegen sich ja trotzdem Dinge. Die müssen eigentlich nicht gewartet werden?
Gewartet werden muss die Bremse.
Ja, okay.
Weil sie nämlich häufig festrostet, weil man sie so selten benutzt.
Weil der Wagen sowieso bremst in dem Moment, wo der Motor ausgeht.
Ja, also oder wenn du vom Gas runtergehst, dann werden die Motoren zu Generatoren und speisen die Batterie und du kriegst halt wieder Strom in die Batterie reingeladen.
Ja, und das bremst natürlich.
Das bremst, genau. Und das kannst du auch einstellen, wie stark das passieren soll. Mhm. Und ich habe das immer, wenn ich fahre, mache ich das immer auf ganz stark, weil dann, also ganz selten muss man dann tatsächlich wirklich mal auf eine Bremse drücken, wenn du jetzt an eine Ampel kommst. Und ich fahre schon sehr vorausschauend und versuche dann schon rechtzeitig vom Gas zu gehen, sodass ich sehr viel rekuperieren kann und so viel Strom wieder zurückbekommen kann in meine Batterie. Mhm. Aber manchmal muss man halt nochmal kurz auf die Bremse drücken bei der Ampel. Oder wenn du in die Garage reinfährst, ne, dann auf dem letzten Meter machst du halt, dann gehst du halt auf die Bremse. Aber versuch das mal mit einem Benziner. Also wenn du bremst, dass das Benzin wieder aus dem Motor in den Tank reinfließt. Das geht, glaube ich, nicht.
Das geht natürlich nicht. Trotzdem habe ich, als ich meine Fahrschule gemacht habe, was ja inzwischen auch schon 20 Jahre her ist, habe ich auch gelernt, man soll lieber mit Motorbremse bremsen. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist doch Quatsch. Also wenn ich mit Motorbremse bremse, dann heißt das, ich fahre 100 auf eine Ortschaft zu und dann sorge ich dafür, dass der Motor eine Weile lang höher läuft, damit er sich von alleine runterregelt und den Wagen damit bremst. Aber in dem Moment, wo der Motor höher läuft, verbrauche ich doch mehr Benzin.
Nee, du hast ja kein du verbrauchst dann ja an der Stelle kein Benzin, weil du ja keine neuen Verbrennungen anmachst, sondern du bist ja vom Gas gegangen. Dadurch fließt ja kein neues Benzin in den Motor rein, sondern einfach der Motor, okay. Der Motor dreht und wirkt halt als Widerstand.
Na gut, okay. Vielleicht gibt es tatsächlich sogar einige Autos, möglicherweise war das bei meinem Fahrschulwagen der Fall, der dann die 12-Volt-Batterie damit wieder lädt. Das weiß ich nicht.
Ja, die 12-Volt wird immer geladen, wenn der Motor läuft, weil die über die normalerweise über Lichtmaschine direkt angetrieben wird. Also das hat dann nichts mehr mit dem.
Okay.
Es ist nicht, dass die am wie so ein Dynamo am Reifen hängt oder so.
Ich dachte.
Aber ich bin auch kein Fahrzeugtechniker, ne? Also ich weiß jetzt nicht jedes Detail von jedem Fahrzeug und ob das vielleicht bei irgendeinem Fahrzeug wie so ein Dynamo am Reifen hängt, aber ich glaube nicht.
Ja, ich glaube es auch nicht, nein. Wo ich mich auch überhaupt nicht mit auskenne, das ist ja der Antrieb von so Raumschiffen. Und da habe ich drüber geredet in meinem Podcast gestern, heute übermorgen, Folge 52, die Reise ins Ungewisse. Das ist die 19. Folge der vierten Staffel von The Next Generation Star Trek. Und da geht es nämlich darum, dass Barclay einen Antrieb in die Enterprise reinarbeitet, womit er den Subraum krümmen kann, um sich dann irgendwie 30 Millionen Lichtjahre oder so weit vorwärts zu bewegen. Darüber haben wir jedenfalls geredet, wenn euch das interessiert. Wir mochten die Folge alle nicht so wahnsinnig. Mhm. Aber ich glaube, dass also die Serienfolge, ich glaube, dass unsere Podcast-Episode trotzdem ganz unterhaltsam ist. Also hört da gerne mal rein. Gestern, heute, übermorgen, Folge 52.
Sollte man die Folge gesehen haben, um dem Podcast zu folgen zu können?
Ich denke nicht. Also wir besprechen das relativ originalgetreu. Du solltest halt ungefähr wissen, wie die Leute alle aussehen. Das hilft, glaube ich, dabei. Und was sie für Charakterzüge haben.
Picard ist der mit den spitzen Ohren, ne?
Ja. Genau. Und dann gibt's hier noch Kirk. Dann gibt's noch Barclay in dieser Folge und dann gibt's noch Worf und sonst spielen auch noch ein paar Leute mit.
Worf ist der Klingone, ne?
Genau, Worf ist der Klingone.
Ja, nein.
Aber wie Klingonen aussehen, ändert sich auch ständig, das kannst du gar nicht.
Die sehen sehr wütend aus, die haben immer so eine sehr runzlige Stirn.
Nee, nicht immer. Also tatsächlich, manchmal haben sie einfach nur Haare im Gesicht, manchmal haben sie so eine Stirn, manchmal haben sie überhaupt keine Haare. Das ändert sich in jeder Darstellung von Klingonen. Brauchst du dir nichts zu merken.
Okay. Ich hatte mal ein Buch, da wollte ich Klingonisch lernen. Also ich hatte tatsächlich ja mal versucht, Star Trek-Fan zu werden und ich hatte auch ein Buch, so einen langen Scheit, Deutsch-Klingonisch war es, glaube ich. Irgendwo muss das noch sein, wahrscheinlich bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Hm.
Es gibt tatsächlich einen Menschen, der heißt Lieven Lita, der ist Klingonisch-Experte und macht das tatsächlich auch hauptberuflich, da die Serien zu unterstützen, wenn die Klingonisch in ihre Sprache einbauen wollen. Also der hilft dann bei den Star Trek-Serien mit, um da Klingonisch in die Serien zu kriegen. Das ist witzig.
Okay.
Ist ein Deutscher. Hm. Der schreibt halt auch diese langen Scheitbücher, logischerweise, weil er der Einzige ist, der Klingonisch kann auf der Welt. Mehr oder minder.
Ja.
Ja.
Weil es ist auch eine Sprache, die man, glaube ich, nicht unbedingt lernen muss.
Nicht unbedingt. Auch wenn Facebook das eine Weile lang auch konnte, Klingonisch.
Ja. Ich habe einen Film geguckt. Hast du von dem Film The Mac gehört?
Spielt da nicht Jason Statham mit?
Ja, genau.
Mehr weiß ich darüber tatsächlich nicht.
der Film kam raus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich zu der Zeit gerade in Kolumbien und hatte über kurz überlegt, ihn im Kino zu sehen, habe es dann nicht gemacht. Es geht um Jason Statham, der und so riesenalte, prähistorische Riesenhaie. Und die dann.
Was macht er mit denen?
Das wucht er holt sie aus der Tiefsee raus.
Okay.
Und das war nicht so gut. Und dann versucht er, alle Menschen zu retten vor den Angriffen dieser Riesenhaie.
Okay.
Oder vor dem Riesenhai. Sag mal, es ist der Hai. Ohne jetzt spoilern zu wollen. Ist so ein ganz netter Film. Also kann man, also so zum Weggucken ganz nett. Das ist jetzt nicht so super scary. So ein, zwei Schreckmomente sind natürlich drin, bei so einem Hai-Film wie bei anderen Hai-Filmen auch.
Sharknado.
Habe ich noch nie gesehen, Sharknado. Sollte man sich vielleicht mal angucken.
Nein.
Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Teile von.
Ne? Ja, alle nicht gucken.
Aber wenn es schon mehrere Teile gibt, dann muss es ja auch einen Grund haben, warum es die gibt. Also die müssen ja so trashig sein, dass sie schon wieder gut sind.
Sie sind extrem
trashig. Ich weiß, du bist nicht so der Fan von so schlecht schon wieder gut, ne? Glaube ich.
Nee, nicht so.
Aber ich glaube schon, dass es das gibt.
Meg ist hier natürlich die Abkürzung für Megalodon, richtig?
Genau, richtig.
Der Riesenhai. Das ist ja auch das Filmposter. Das Filmposter ist irgendwie so ähnlich, also eines von denen jedenfalls, ist so ähnlich wie bei dem weißen Hai, nur dass man halt statt einem normal großen weißen Hai so einen riesengroßen Hai sieht.
Ja, eher grau ist er, ne?
Ja, genau. Aber eben vor allem viel größer.
Ja, ja, ja. Und ja, es geht halt auch so ein bisschen um so eine Unterwasserforschungsstation und so. Also ist schon ganz cool gemacht. Und uns ist dabei aufgefallen, also wir haben den Film geguckt und der spielt halt das Südchinesische Meer, glaube ich. Auf jeden Fall kommen halt auch so eine chinesische Hochzeit drin vor und sowas. Und dann meinte meine Frau irgendwann so, den hat doch bestimmt eine chinesische Firma produziert, ne? Und dann habe ich geguckt, Wikipedia, und irgendwie sind irgendwie 5 Produktionsfirmen aufgeführt und irgendwie 3 davon tatsächlich aus China oder Hongkong. Das ist ganz lustig. Also man merkt so ein bisschen den Einschlag davon, dass es jetzt nicht so ein hundertprozentiger Hollywood-Film ist. Also man merkt schon, dass er so ein bisschen chinesischen Einschlag hat. Also wir haben den auf Englisch geguckt und Englisch ist auch die Sprache. Der wurde halt in den USA und in China zusammen produziert.
Ja.
Und gefilmt und gedreht. Und Jason Statham ist ja, der ist ja kein Chineser.
Ach so.
Glaube ich.
Ja, weiß man nicht. Das erkennt man, ja, meistens erkennt man das am Namen.
Jason Statham kennt man aus Der Transporter, glaube ich, hauptsächlich, ne?
Ja, genau. Richtig.
Ja. Die müsste man eigentlich auch mal wieder gucken, die Filme.
Passend dazu, ach so, wolltest du noch eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung aussprechen?
Ja, also wenn man 2 Stunden Zeit hat und nichts zu tun hat, kann man sich den, glaube ich, ganz gut angucken.
Okay.
Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da Kinder versetzen würde, ne? Aber ich glaube, so ab 12 Jahren kannst du dich ruhig auch mitgucken lassen oder 10 Jahren. Also der ist nicht so mega horrormäßig.
Okay. Was tatsächlich ähnlich ist, finde ich, ist nämlich auch keine amerikanische Produktion oder deutsche Produktion. Deutsche Produktion, habe ich ja sowieso eine eigene Meinung zu. Amerikanische Produktion oder britische, jetzt seit neuestem auch ein bisschen spanische, sind so das, was ich meistens konsumiere. Und jetzt habe ich tatsächlich auch mal euch das nachgemacht und was Koreanisches konsumiert. Ich habe nämlich die ersten 2 Folgen von einer Serie namens Tintenfischspiel geguckt.
Haben wir das wirklich übersetzt?
Was am Original genauso nah dran ist wie Squid Game auch nicht genannt wird. Also tatsächlich wird es in der Serie so übersetzt, ja. Wir gucken die halt auf Deutsch, weil es für uns keinen Sinn hat, sie auf Englisch zu gucken, weil sie da genauso übersetzt hin ist wie
ja.
Ins Deutsche. Und Koreanisch können wir halt nicht, deswegen lohnt das nicht. Ich fand die erste halbe Stunde gar nicht mal so spannend. Die Folgen gehen ungefähr 1 Stunde lang. Und man sieht halt einen Koreaner, der einfach spielsüchtig ist und alles Mögliche falsch macht so. Und das ist halt, jedenfalls am Anfang fand ich den nicht wahnsinnig sympathisch. Das ändert sich dann später, weil man dann auch sieht, der ist halt nicht nur doof, sondern der ist halt lieb doof. Und später wird er dann halt auch ein bisschen schlauer dargestellt, so, aber am Anfang ist er schon echt ziemlich doof. Und So ab der zweiten Folge fand ich das dann aber super interessant alles. Und jetzt haben wir noch ein bisschen von der dritten geguckt. Und ich kann den Hype nachvollziehen. Also es macht schon irgendwie Spaß, diese Serie zu gucken und zu rätseln, was wohl passiert und wie die irgendwie da, also wer überlebt und warum es eine zweite Staffel geben kann und all solche Dinge. Also ich würde das auf jeden Fall weitergucken und bin da jetzt auch angefixt.
Ja. Folge 327 habe ich davon berichtet. Haben wir das mich gerade geguckt.
Ja.
Squid Game würde ich vielleicht aber nicht mit Kindern gucken.
Nee, das definitiv nicht. Ich war auch schockiert von den, also da sind ja relativ viele Sachen da, die total harmlos sind und sehr, sehr, sehr egal. Und manche Sachen, die widerlich, also alles, was widerlich sein kann, wird auch möglichst widerlich dargestellt. Das ist meine Empfindung. Naja, trotzdem Empfehlung, Hartgesottene sollten sich diese Serie angucken.
Wir gucken gerade noch eine Serie, die ist ein bisschen seichter, ist halt so eine Sitcom, die ja, auch mit koreanischen Schauspielern beziehungsweise kanadischen Schauspielern mit koreanischer Abstammung, die kommt nämlich aus Kanada, die Serie, und sie heißt Kim's Convenience. Und es geht um einen Convenience Store, der von koreanischen Einwanderern geführt wird. Und deren Kinder spielen dort halt auch mit. Die eine geht zur Uni, der andere arbeitet in einem Auto Rental Store. Wie heißt das? Autovermietung. Mhm. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme damit, weil diese die Convenience Store Besitzer, also das ältere Ehepaar, die sprechen halt schon extrem gebrochenes Englisch, ne? Absichtlich natürlich. Mhm. Und ich fand das ein bisschen übertrieben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand, der so lange in einem fremden Land lebt, also dann Kanada, tatsächlich solche gravierenden Englischfehler macht. Und ich hatte ein bisschen gedacht, das ist dann vielleicht ein bisschen sehr, sehr übertrieben. Aber eigentlich ist es auch ganz lustig und ganz nett. Und es ist eine schöne, schöne, lustige Serie. Und geht immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das ist eigentlich immer so zurzeit unser Tagesabschluss. Dann gucken wir eine Folge davon und dann geht's ins Bett.
Sehr gut. Wie viele Staffeln, Folgen gibt's da?
Es gibt 5 Staffeln.
Und 20, 12,
ja, 4 Folgen. Vermutlich 20 Folgen. Es gibt insgesamt 65 Folgen.
Okay. Ich hatte ja erzählt, dass wir einen Spieleabend gemacht haben. An diesem Spieleabend haben wir Exit gespielt, aber ich habe tatsächlich noch einen Freund zu Besuch gehabt am Donnerstag davor und am Samstag danach, also gestern. Und wir haben ein Spiel gespielt namens Night of the Living Dead, ein Zombie-Side-Spiel. Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Man spielt, egal wie viele Leute da sind, immer eine Gruppe von Leuten. Mhm. Und die müssen sich gegen Zombies bewähren und verschiedene Aufträge machen. Es ist ein Kampagnenspiel, das heißt, theoretisch kann man auch alles einzeln spielen. Aber man spielt, wenn man das der Reihe nach spielt, Szenario 1, 2, 3 bis 10, dann spielt man den Film nach. Den Film Night of the Living Dead von 1968
70,
von 60. George Romero, der Erfinder der heutigen Zombies quasi. Also die Romeros sind nach ihm benannt. Das sind quasi diese Zombies, die mit erhobenen Armen auf dich schlurfen.
Genau, die langsame Zombies.
Genau, so. Es gibt natürlich auch ein bisschen was Schnelleres so, aber dieser Typ Zombie ist nach dem George Romero benannt. Und den Film, das ist witzig, den kannst du dir halt überall bei YouTube kostenlos angucken, weil die das damals verbockt haben und der deswegen kein Copyright hat. Mhm. Und das Spiel basiert jetzt aber auf dem Remake 50 Jahre später, 2018, ja, muss 68 gewesen sein. Und da gibt's dann halt Copyright, also die haben halt quasi ein Remaster von diesem Ding gemacht und ja. Auf dem basiert dann dieses Spiel. Das ist ein Spiel von Simon, die Firma macht halt ganz viele Brettspiele und die zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie wahnsinnig viele Miniaturen haben. Und die Abkürzung Simon steht auch für Cool Mini or Not. Und das macht einfach Spaß. Wir sind tatsächlich am Donnerstag komplett überrannt worden von den Zombies. und hatten so viele Zombies auf dem Brett wie lange nicht mehr. Und dann haben wir aber gestern 3 Missionen geschafft ohne große Probleme. Und es macht einfach Spaß, mit sich irgendwie immer besser auszurüsten und die Zombies dann abzuschießen und Erfahrungspunkte für jeden Zombie einen zu kriegen und dann besser zu werden, mehr Fähigkeiten und sich dann abzusprechen, taktisch vorzugehen. Hier, da der Zombie steht 3 Felder entfernt, da könnte ich zwar hinlaufen, aber dann würde er im nächsten Zug loslaufen und mich dann hauen und so. Das ist schon eine sehr witzige Geschichte. Und da sind halt ein paar überraschende Geschichten dabei. Es gibt halt eine bestimmte Anzahl von Minis nur. Und wenn die Minis nicht mehr ausreichen für die Zahl der Zombies, die eigentlich auf das Spielfeld kommen müssten, dann kriegen wir eine Zusatzaktion. Und das war das, was uns überrascht hat und uns dann quasi den Sieg gekostet.
Und das spielt sich, wenn ich das jetzt anhöre, also das ist wahrscheinlich dann ein rundenbasierendes Spiel.
Genau.
Und spielt sich wahrscheinlich so ein bisschen wie XCOM oder wie Rebels gegen Mario oder wie hieß das noch?
Ja, genau.
Also, dass du immer laufen kannst und schießen kannst und dann ist eine Runde vorbei oder sowas.
Genau, genau. Erst sind alle Helden dran, dann sind alle Zombies dran, dann sind wieder alle Helden dran, dann sind wieder alle Zombies dran. Genau. Und da gibt's ganz, ganz, ganz viele Spiele dieser Art. Im Grunde ist Aliens Another Glorious Day in the Core auch eins davon. Und auch das Darksiders, The Forbidden Lands, was ich hier noch rumstehen habe, ist auch so eins. Und da gibt's ganz viele von. Die sind halt alles Kampagnenspiele. Das heißt, man spielt so die erste Mission, um das Spielprinzip kennenzulernen und dann die weiteren quasi, um deine Geschichte zu erleben. Und das funktioniert auch in diesem hier einigermaßen gut. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ist echt ziemlich cool.
Ja, cool.
Und das war's.
Wenn die Pandemie vorbei ist, dann müssen wir das vielleicht auch mal zusammen spielen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben nur noch 3 Missionen jetzt offen. Danach werden wir uns dann dem nächsten Kampagnenspiel widmen, also zum Beispiel Aliens oder eben Darksiders.
Oder Doom.
Oder einem von den vielen anderen.
Dann viel Spaß beim Zombies abschlachten.
Vielen Dank.
Und wir hören uns dann spätestens Montag.
Genau.
Wahrscheinlich.
Bei Borderlands 2.
Beim Borderlands Leute abschlachten.
Richtig, das ist auch witzig.
Genau. Und bis dann, bis zum nächsten Mal.
Bis denn, ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war 30 Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
30 Minutes Left.